mit Männern und Frauen und der Elternzeit. Das ist in Deutschland sehr, sehr unterschiedlich. 14,6 Monate nehmen im Schnitt Frauen Elternzeit. Männer, die nehmen durchschnittlich 3,6 Monate. Also Männer, die nehmen 11 Monate weniger Elternzeit als Frauen. Man könnte das tatsächlich total schnell angleichen. Dafür müssten aber die Männer mal so richtig auf den Tisch hauen.
Nehmen wir mal an, von heute auf morgen, Großteil der deutschen Männer sagt, ich möchte 6-7 Monate Elternzeit, ich möchte Teilzeit die ersten 3 Jahre, während das Kind irgendwie noch klein ist nach der Elternzeit. Ich möchte Jobsharing-Modelle, ich möchte richtig gute Kita in der Betriebsstätte, ich möchte bessere Kitas generell in unserer Stadt. Wenn Männer das machen würden, Politiker, Männer in Führungspositionen, aber Männer generell, wenn Männer Petitionen schreiben würden, an ihren Chef das mit Selbstverständlichkeit einfordern würden, da würde sich richtig schnell was ändern.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Anke van der Weyer.
Kleines Gedankenspiel, Leute. Ihr sitzt als Frau in einem Meeting und ihr habt eine mega gute Idee. Wirklich, wo ihr so denkt, so, yes, ich gebe mir innerlich High Five, das wird mega zünden. Alle werden sagen, wie geil ist die denn, ja? Und dann sagt ihr das und die Reaktion, die ist so, ja, ja. Und ihr denkt euch so, hä? Das war voll die gute Idee. Keiner rafft's. So, 3 Minuten später sagt ein Kollege, also ein Mann, quasi dasselbe. Und alle sind so, wow, das ist ja einfach nur mega geil, voll die gute Idee, High Five all the way. Und ihr denkt euch so, sag mal, das ist jetzt kein neues Phänomen, was ich da beschreibe, ne? Männern wird anders zugehört. Und vor allen Dingen, Männer hören Männern anders zu. Das ist natürlich super frustrierend. Wir können uns aber genau das auch zunutze machen. Und zwar, um Geschlechtergerechtigkeit herzustellen. Das klappt nämlich tatsächlich schneller, wenn Männer andere Männer aufklären und wenn Männer zu Verbündeten für Frauen werden. Wie können Männer Allies auf dem Weg zu Geschlechtergerechtigkeit werden? Das gucken wir uns in dieser Episode an. Aber was heißt denn das eigentlich, Ally sein?
Also Allyship oder Verbündeter sein oder Verbündete sein, geht ja auch für Frauen, ist im weiten Sinn soziologisches Konzept, das darauf basiert, dass Menschen mit Privileg in einer bestimmten Situation ihr Privileg nutzen, um Menschen mit weniger Privileg zur Seite zu stehen. Das heißt, wenn wir über Male Allyship oder über Männer als Verbündete sprechen, dann geht es um die Methodik, wie können Männer, Frauen oder auch queeren Menschen zur Seite stehen in der Bekämpfung von Sexismus. Und das ist eben nicht nur eine Theorie, sondern das ist eine praxisnahe, praxisbasierte Methodik, die wirklich darauf fußt, dass Männer konkrete Handlungen durchführen, sich einbringen, aktiv sind.
Der Mann, den ihr da gerade und auch schon ganz am Anfang der Folge gehört habt, das ist Vincent Emanuel Herr. Der ist Autor und Berater und gemeinsam mit seinem Firmenpartner Martin Speer setzt er sich besonders für Gleichberechtigung und Geschlechtergerechtigkeit ein. Und wenn ihr zuhörenden Männer euch jetzt fragt, ja, was hab ich denn davon von mehr Gleichberechtigung? Ich meine, theoretisch kann ich es mir auch einfach in meinem Privileg gemütlich machen. Ihr lebt unter anderem potenziell länger. Sprechen wir gleich auch noch drüber. So, und bei ihrer Arbeit als Berater, da halten Vincent und Martin nicht nur Vorträge, sondern machen immer wieder auch Diskussionsräume auf. Und in denen werden Fragen zu Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit besprochen. Manchmal sind diese Räume gemischtgeschlechtlich, aber oft ist das Ganze auch nur mit Männern. Ja, und wenn die dann unter sich sind, dann ändert sich viel, sagen die beiden. In reinen Männerrunden, da wird nämlich ganz anders über Frauen und Sexismus gesprochen. Und unter anderem aus den Erkenntnissen dieser Runden haben Vincent und Martin ein Buch gemacht. Dieses Buch, das heißt, wenn die letzte Frau den Raum verlässt. Was Männer wirklich über Frauen denken. Ja, und in diesem Buch, da geht's nicht nur darum, wie verschiedene Männertypen ticken, sondern auch um die Frage, wie können Männer Verbündete oder eben Allies auf dem Weg zu Geschlechtergerechtigkeit werden. Darüber habe ich mit Vincent gesprochen und ich habe ihn erstmal gefragt, würdest du von dir sagen, du bist ein guter Ally?
Ich versuche ein guter Ally zu sein und ich glaube, da kann kein Mann ernsthaft von sich behaupten, dass er niemals Fehler macht, niemals mal unterbewusst in sexistischen Mustern denkt oder handelt. Von daher, ich würde auch Allyship oder Männer, die sich als Verbündete einbringen wollen, wirklich so definieren, dass wir das, dass es für uns Männer eine Sache ist, die wir uns täglich neu verdienen müssen. Das ist nicht ein Label, das wir uns einmal an die Brust heften, wie so eine Art Orden oder Auszeichnung, mit der wir dann irgendwie rumgehen und prahlen können, sondern es ist eine Sache, wo wir mit viel Empathie, Selbstreflexion, auch einer kritischen Einstellung sich selber und Männlichkeitsbildern gegenüber täglich sozusagen aufstehen, täglich versuchen, diese Muster zu hinterfragen, die einfach sehr präsent sind. Einfach, wie wir Männer sozialisiert wurden, was wir in den Medien sehen, was wir bei anderen Männern sehen. Da sind viele kritische Aspekte gegenüber Frauen dabei, die uns Männern häufig nicht bewusst sind und die wir nur lernen, wenn wir mit Frauen sprechen, ihnen glauben, ihnen zuhören und gleichzeitig eben auch die Bereitschaft haben, uns selber kritisch zu analysieren. Und wenn wir das machen, kommen wir alle Männer, inklusive mir selber, zu dem Punkt, dass wir zugeben müssen, ich habe sexistische Sprüche gemacht, ich habe darüber gelacht, ich habe andere Sachen gemacht, die einfach nicht angebracht waren, die mir erst im Nachhinein klar waren, dass das vielleicht Frauen verletzt hat oder zumindest unsensibel war. Und diese Ehrlichkeit braucht es. Und es geht nicht darum, auch in unserem Buch nicht Männern Vorwürfe zu machen. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig anzuerkennen, dass die meisten Männer unterbewusst sexistisch unterwegs sind. Und das sind eben Muster, die uns antrainiert wurden, die wir bei anderen Männern sehen, die wir medial sehen, die auch normalisiert werden gesellschaftlich und kulturell. Und das anzuerkennen als Mann ist wichtige Aufgabe eines Verbündeten. Und deswegen gibt es keinen perfekten Verbündeten. Es gibt auch, Raue Krauthausen hat das mal ganz schön gesagt, der Inklusionsaktivist. Eigentlich ist man Verbündeter immer nur in Probezeit. Und das ist eigentlich eine schöne Beschreibung, die ich sehr passend finde. Männer sind im besten Fall Teil des Problems und der Lösung zugleich. Und diesen Widerstand, dieses Thema an sich ranzulassen als Männer, ist wichtig. Und das tut aber auch weh.
Bei welchen Männertypen ist denn die Bereitschaft zu Allyship besonders hoch?
Im Buch listen wir 10 Männertypen auf, denen wir mehr oder weniger regelmäßig begegnen. Der größte Männertyp ist, das nennen wir im Buch, der Durchschnittsmann. Das also sagt ja auch schon der Name. Das ist der durchschnittliche deutsche Mann, der zwar selber kein beinharter Sexist ist, aber durchaus unbewusst sexistisch unterwegs ist, der mit bestimmten Vorteilen zu tun hat, die er einfach irgendwie mitgenommen hat. Zum Beispiel glaubt, Frauen seien bessere Elternteile oder es ist alles ein bisschen schwer mit der Elternzeit und man kann als Mann nicht so viel da machen und solche ganzen Geschichten. Oder der halt glaubt, Frauen seien schon gleichberechtigt. Das ist ja auch das große Vorteil. Da gibt es ja auch schon eigene Bücher drüber. Das sind aber so alles so typische Verhaltensweisen und Denkweisen des Durchschnittsmanns. Und der Durchschnittsmann ist verhältnismäßig einfach zu aktivieren, weil er eben keine beinharte sexistische Agenda verfolgt, sondern bei der ganzen Sache in erster Linie, da fehlt einfach Wissen, da fehlt Verständnis des Problems gegenüber und das Wissen kann man herstellen. Das kann man herstellen durch Seminare, das kann man herstellen durch Workshops, am besten kann man es aber herstellen, und das ist ja auch unser großer erster Tipp für Männer, die Verbündete werden wollen, indem Männer Frauen zuhören. Das heißt, Männer Frauen Fragen stellen, zuhören und ihnen vor allem auch glauben. Das heißt, wenn Frauen Männern erzählen, Sexismus ist real, es ist ein Problem, es hat große Folgen für mein persönliches Leben, dass Männer das eben nicht bagatellisieren oder relativieren oder versuchen wegzuerklären, sondern wirklich das anerkennen und annehmen, dass Frauen ihnen das so berichten. Männer können Frauen übrigens auch anders zuhören, man muss nicht persönlich mit einer Frau sprechen und Frauen schulden Männer auch keine Erklärung, das ist auch ganz klar. Also wenn Frauen das sich Männer gegenüber öffnen wollen, da auch ehrlich auch vulnerable Sachen erzählen, ist das wichtig und schön und ich glaube auch eine der effektivsten Methoden für Männer zu lernen, aber keine Frau schuldet uns Männern irgendeine Antwort zu irgendwas, das muss ich ganz klar sagen. Ich will nicht, dass falsch verstanden werden, dass irgendwie jetzt Frauen alles erklären müssen. Man kann als Mann eben das auch anders machen, man kann Bücher von Frauen lesen, Artikel von Frauen lesen, Frauen in den sozialen Medien folgen, einfach auch schauen, wie kriegt man mehr weibliche Stimmen sozusagen in das eigene Leben rein. Und wenn wir das machen als Männer, dann ergibt sich viel von selber. Dann merken wir, wie groß das Problem ist. Wir merken, es sind nicht nur punktuelle, einzelne, bedauerliche Einzelfälle, sondern Sexismus betrifft fast jede Frau, die ich kenne, wenn nicht jede Frau. Es hat gravierende Folgen auf Frauen, auf Mädchen, auf queere Menschen. Und wenn wir das anerkennen als Männer, gerade auch als Durchschnittsmänner, dann entwickelt sich Empathie, dann entwickelt sich ein Mitgefühl und auch eine Bereitschaft zu sagen, ich möchte nicht als Mann, dass meine Frau, meine Schwester, meine Tochter, meine Kollegin sich mit diesen Sachen dauernd auseinandersetzen muss. Das nennen wir im Buch und generell in unserer Arbeit die persönliche Verbindung zum Problem und die ist sehr wichtig herzustellen.
Ich glaube, das ist auch ein Phänomen, was auch oft auftritt, wenn Männer Väter einer Tochter werden, ne?
Ja. Und wir beobachten es besonders häufig, sobald die Tochter älter wird. Das heißt, sobald die Tochter dann keine Ahnung, dann die letzten Jahre des Schullebens oder Studium oder Berufseinsteigerin ist. Und wir haben nicht selten Männer in unseren Gesprächsrunden, die sind dann 50, 60, irgendwelche Führungskräfte in irgendwelchen Unternehmen. Und die erzählen teilweise auch sehr selbstkritisch, was sie von ihren Töchtern gelernt haben, die jetzt Anfang 20 sind und die in dieser Darstellung der Männer wirklich auch ihren Vätern als Töchter wirklich mal erklären, was das Problem mit Sexismus ist und wie sich das anfühlt. Und plötzlich werden diese Männer sehr sensibel und ergibt sich manchmal fast eine unerwartete Situation in unseren Gesprächen, wo ältere Männer teilweise dem Thema offen gegenüber sind als Jüngere, weil die Jüngeren häufig dann auch Karrierenachteile erwarten oder sich Sorgen davor machen. Und die älteren Männer, die haben ja ihre Karriere teilweise schon hinter sich oder sind schon oben angekommen und die haben aber plötzlich dann diese Töchter im Erwachsenenalter, die ihnen Sachen erzählen. Das ist ganz interessant, wie sich auch nicht verallgemeinern lässt, dass ältere Männer immer sexistisch sind als Jüngere. Deswegen diese persönliche Verbindung zum Problem spielt eine Rolle. Die lässt sich aber auch herstellen ohne eigene Töchter oder eigene Töchter im Erwachsenenalter. Zum Beispiel, wir führen wenn wir Safe Spaces durchführen in Unternehmen, holen wir in der Regel vorher anonymisierte Beispiele, Anekdoten ein, wie Frauen in dem Unternehmen, in dem wir gerade sind, was die an Alltagssexismus erleben, also Sprüche, die sie sich anhören, wie sie von Männern behandelt werden und so weiter. Das wird in der Regel anonymisiert bereitgestellt, das kommt oft aus dem DEI-Netzwerk oder aus dem Frauennetzwerk oder so weiter.
DEI, das ist, kannst du es nochmal einmal kurz übersetzen?
Genau, DEI ist Diversity, Equity and Inclusion, ist ja so ein bisschen der Oberbegriff für wie viele Unternehmen halt dieses Thema angehen, Diversität und Gleichberechtigung. Und da gibt es häufig in Unternehmen gibt es eine eigene Abteilung für die, in fast allen Fällen wird die von Frauen oder großteils von Frauen geleitet und besetzt. Und mit denen arbeiten wir häufig zusammen, wenn wir in Unternehmen reingehen. Und die geben uns dann teilweise diese Berichte von Frauen aus ihrem Netzwerk, von Frauen in der Firma oder im Unternehmen. Und die zeigen wir dann Männern in einer anonymisierten Version in diesen Safe Spaces. Und da ändert sich was in der Atmosphäre. Sobald Männer sehen, Frauen in meinem Unternehmen, meine Kolleginnen, denen passieren diese sexistischen Vorfälle teilweise sehr regelmäßig. Viele Männer sind schockiert, die hätten das nicht gedacht und entwickeln dann plötzlich eine Bereitschaft, sich ein bisschen mehr zu engagieren.
Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich habe den Eindruck, dass Männer, die besonders laut sind, die vielleicht auch so Alpha-Typen sind, dass das Männer sind, denen besonders gut zugehört wird und die dann auch die Debatten bestimmen. Das erleben wir gerade in der deutschen Politik. Das erleben wir nicht nur in Bezug auf das Thema Gleichberechtigung. Und da frage ich mich aber schon, wenn wir auf das Thema Gleichberechtigung gehen, wie gehen wir damit um?
Nee, wir sehen das auch. Wir haben ja in unserem Buch auch den Männertypus der Alpha-Mann. Und wir beobachten das schon. Die gibt es in unseren Runden. Und wir sehen, wie andere Männer diesem Typus Mann selten widersprechen, häufig den Argumenten folgen, da auch viel auf diese Männer hören. Deswegen arbeiten wir ganz gerne mit Alpha-Männern, weil da eben auch ein Hebel für Veränderung steckt. Wenn diese Alpha-Männer, das ist aktuell leider selten der Fall, aber es gibt sie, wenn diese Art von Alpha-Männern aufgeklärte und effektive Verbündete werden oder das versuchen zu werden, können sie wirklich fast im Alleingang kulturellen Wandel in einem Unternehmen beschleunigen und voranbringen, weil sie eben eine einflussreiche Position sind, man hört ihnen viel zu, die haben viel zu sagen, die haben eine laute Stimme, die haben eine große Präsenz. Kann man alles kritisieren und gleichzeitig kann man es eben auch als Veränderungshebel nutzen. Und das ist uns schon wichtig, auch zu schauen, wie schaffen wir es in Unternehmen, aber auch in unserer Gesellschaft als ganze männliche Vorbilder sichtbar zu machen, die eben jüngeren oder rangniedrigeren oder weniger einflussreichen Männern zeigen, Geschlechtergerechtigkeit und echter Mann sein geht zusammen. Man kann ein starker, einflussreicher, erfolgreicher Kerl sein und geschlechtergerechte Sprache nutzen und sich einsetzen, dass Männer Teilzeit machen, wenn sie gerade Kinder hatten. Und sich gegen sexistische Sprüche stark machen. Das geht zusammen. Und dafür braucht es aber Vorbilder. Aktuell sehen wir, Männern fehlen diese Vorbilder. Sie sehen eben im besten Fall Männer in Führungspositionen, denen das Thema egal sind. Im schlimmsten Fall Männer, die echte Sexisten sind. Aber viel zu selten echte Verbündete in Führungspositionen. Und das ist ja so ein bisschen unser Wunsch, davon mehr zu sehen. Deswegen arbeiten wir besonders gerne mit männlichen Führungskräften, weil da einfach der Multiplikationseffekt so viel größer ist.
Und auch eben dieser Hebel, dass du gesagt hast, dass man eben das männliche Privileg auch dazu nutzen kann, mehr Gleichberechtigung zu schaffen.
Richtig. Das ist durchaus ein kontroverses Thema, wie ich das zumindest betrachte, weil Es gibt Untersuchungen, das zeigt auch unsere eigene Erfahrung, deswegen wurde auch He for She gegründet. Männer hören anderen Männern in der Regel besser zu, als sie Frauen zuhören. Und sie nehmen das ernster. Nicht immer, aber in vielen Fällen. Und das ist ungerecht, gerade auch, weil Frauen sich bei dem Thema viel besser auskennen als generell Männer. Das muss man einfach ganz klar sagen. Und gleichzeitig wird Frauen leider bei dem Thema häufig nicht zugehört. Das heißt, Männer nehmen das nicht ernst. Frauen beschreiben uns, wie Männer die Augen rollen. Das ist schon wieder die Genderfrau und solche ganzen Geschichten. Es ist wirklich sehr frustrierend und gleichzeitig müssen wir irgendwie auch schauen, wie kommen wir voran, wie können wir diesen Hebel nutzen, wie können wir männliches Privileg, das so häufig ein Problem ist, zumindest ein bisschen für positive Veränderungen sozusagen nutzen.
Ich finde das ganz interessant, wie du das eben beschrieben hast, weil ich bei diesem ganzen Männer klären Männer-Ding auf und Männer hören Männern anders zu, denkt auf jeden Fall ein Teil von mir, mach das bitte total gerne, weil es ist auch einfach super ermüdend, vor allen Dingen, wenn man die ganze Zeit im Hinterkopf hat, potenziell wird da sowieso nicht so richtig zugehört oder es wird dann gesagt, ja, aber ist das nicht vielleicht mit der Statistik und keine Ahnung. Und dann denkt ein anderer Teil von mir aber auch bei diesem Thema, am Ende machen dann schon wieder Männer die Spielregeln. Und es ist gefühlt gerade so ein bisschen so die Entscheidung zwischen, wir ziehen uns da jetzt mal ein bisschen raus als Frauen, weil wir auch merken, es ist halt einfach super ermüdend und man möchte das ja auch nicht abgeben. Weißt du, was ich meine?
Ich glaube, du sprichst es sehr gut an. Das ist ein schwieriger Balanceakt, den wir Männer auch gehen müssen. Und ich glaube, es gibt nicht immer eine perfekt richtige Antwort. Oder andersrum, es ist ja eigentlich absurd. Male Allyship basiert darauf, dass Männer Platz einnehmen, um zu werben, weniger Platz einzunehmen. Es ist ja eigentlich ein Widerspruch, mit dem wir es hier zu tun haben. Oder Privileg nutzen, um dafür zu werben, Privileg abzugeben. Also, und das ist ein Widerspruch, mit dem wir Männer uns auseinandersetzen müssen. Und glaube ich, wo wir Männer selbst die Wohlwollendsten, selbst ich, das weiß ich, habe das selber, gab Situationen, im Nachhinein dachte ich zum Beispiel, da wurde ich in eine Talkshow eingeladen am Weltfrauentag und die wollten unbedingt mit einem Mann dazu reden. Und dann bin ich da hingegangen und habe dann da über Feminismus und Gleichstellung gesprochen und im Nachhinein von vielen meiner feministischen Freundinnen echt einen auf den Deckel bekommen, dass die gesagt haben, warum gehst du am Weltfrauentag in so eine Sendung und nimmst ja de facto Sendezeit für uns Frauen an diesem wichtigen Tag weg? Und die hatten recht. Und gleichzeitig war es problematisch, weil der Sender gesagt hat, wir wollen unbedingt einen Mann und wenn du nicht kommst, nehmen wir einen anderen. Und dann dachte ich, okay, es ist auch meine Aufgabe bei dem Thema, ja auch andere Männer zu überzeugen. Da gab es für mich keine wirklich richtig gute Antwort auf diese Frage. Und ich verstehe meine feministischen Kolleginnen und Freundinnen sehr, die sagen, hey, das ist unser Tag, das ist unser Platz. Und gleichzeitig wollen Sender mit Männern darüber reden und gleichzeitig ist es wichtig, dass Männer darüber reden. Wie gesagt, ich habe ja keine richtig gute Antwort, aber ich glaube, das anzuerkennen, dass es ein Problem ist und auch gerade für uns Männer, dass wir nicht einem Ritter ähnlich hier reinreiten und jetzt Frauen alles erklären und zeigen und hoch zu Ross hier das Problem lösen, sondern dass wir wirklich mit viel Feingefühl da reingehen und auch bereit sein müssen, anzuerkennen, wenn wir Fehler machen, wenn wir selbst mit bester Intention sozusagen einfach über die Linie rüberschreiten. Und das machen wir Männer, das machen wir alle, das mache ich. Und ich schätze mich sehr glücklich, dass ich Frauen in meinem Umfeld habe, meine eigene Frau, meine Schwester, meine Mutter, Freundinnen, die mir eben auch in die Seite fahren, wenn ich da zu weit gehe, ohne das vielleicht auch zu sehen.
Ich glaube tatsächlich, was generell dabei hilft, ist wirklich sich immer wieder in Erinnerung zu rufen, wir sind Verbündete. Und wenn du einen Fehler machst oder wenn mir irgendwas nicht passt, wie in jeder anderen guten Beziehung, kann ich dir das sagen. Und dann ist das jetzt auch nicht so ein riesengroßes Drama, sondern dann macht man halt einfach weiter. So, ne? Und wenn man sich, glaube ich, einig ist, hey, wir wollen eigentlich beide das Gleiche, dann ist es auch, also wir machen ja alle dauernd Fehler und dann muss man auch nicht anfangen, natürlich mit einem gewissen Feingefühl wie auf rohen Eiern rumzurennen. So.
Mhm. Ist schön beschrieben. Das Interessante ist ja, wenn wir Frauen fragen und auch Männer fragen, was wünscht ihr euch am meisten sozusagen von Mitgliedern des anderen Geschlechts? Und nur kurzer Seitenausflug. Wir wissen, wir sind nicht nur in unserer Denke binär unterwegs, aber in den meisten Unternehmen, in den meisten Kontexten haben wir es nur mit Menschen zu tun, die sich als Frau oder Mann definieren. Deswegen spreche ich häufig in binären Form. Ich weiß aber durchaus, es gibt andere Geschlechter. Ich wollte es nur kurz gesagt haben. Also wenn wir in gemischten Gruppen zum Beispiel beide Geschlechter in diesem Fall fragen, was wünscht ihr euch am meisten von Mitgliedern des anderen Geschlechts, dann ist eine der häufigsten Antworten und eine sehr Regelmäßigkeit ist Respekt, Zuhören, ehrlicher Austausch, ineinander mit ins Gespräch kommen, keine Vorurteile, all diese Sachen. Und das sind ja alles nicht radikale oder schwierige revolutionäre Vorschläge. Das ist wirklich grundlegendes menschliches Miteinander. Wirklich einfach miteinander reden, ehrlich miteinander sein, zuzugeben, wenn man es falsch gemacht hat, aber auch vergeben können oder irgendwie einfach auch weitermachen können. Und auf eine Weise ist die Lösung dieses Problems verblüffend und auch frustrierend einfach. Es geht wirklich darum, Männer und Frauen insbesondere wirklich ins Gespräch zu bringen, ehrlich miteinander zu reden, dass Männer gerade auch von Frauen lernen, wie fühlt sich Sexismus an und vielleicht auch Frauen von Männern ein bisschen lernen, wo sind die Ängste der Männer und das zu verstehen und da wirklich hinauszukommen. Und wir arbeiten ja nicht nur mit rein Männergruppen, sondern auch mit gemischten Teams. Es ist echt schön zu sehen, was passiert, wenn ein Raum entsteht, der vertrauensvoll ist und wo Frauen und Männer, manchmal auch queere Menschen, sehr ehrlich miteinander reden. Wie sich auch die Atmosphäre entspannt, wie da eine Bereitschaft, gerade auch bei den Männern entsteht, das Thema ernster zu nehmen. Also das geht und es ist verblüffend, wie selten sowas tatsächlich aktuell durchgeführt wird. Also wie selten wir diese Gesprächsräume haben. Das heißt, wir leben alle und reden alle so ein bisschen aneinander vorbei häufig. Und das ist ein Großteil des Problems ist wirklich Ignoranz, gerade auf Seiten der Männer und fehlendes Verständnis. Und das kann man aber ändern durch Formate zum Beispiel.
Was hätten denn Männer ganz konkret von mehr Gleichberechtigung?
Also man kann sich das wirklich als Eigennutz erstmal anschauen. Sollte nicht der einzige Motivationsgrund sein, aber es gibt tatsächlich nachweislich persönliche Vorteile, die Männer haben, die beispielsweise in einer geschlechtergerechten Beziehung leben, die in einem mehr geschlechtergerechten Umfeld unterwegs sind. Da zeigt sich, diese Männer sind und leben in der Regel gesünder, sie ernähren sich gesünder, teilweise leben sie länger, haben weniger Stress, weniger Chance auf irgendwelche Burnouts und andere Hochstresssituationen. Sie haben in der Regel eine bessere Beziehung zu ihren Partnerinnen und eine bessere Beziehung zu den eigenen Kindern. Also das sind für mich sehr, sehr handfeste Vorteile, wo ich auch sagen würde, okay, wenn wir das Patriarchat loswerden und wirklich eine gleichberechtigte Gesellschaft aufbauen, da profitieren auch Männer von. Das ist entspannter und lebenswerter für uns Männer. Das ist der eine Punkt. Und dabei der andere ist, ich glaube nicht, dass ein Großteil der Männer ernsthaftes Interesse an einem Umfeld haben kann, in dem unsere Schwester, Mütter, Freundinnen, Kolleginnen, Partnerinnen, Frauen regelmäßig mit massivem Sexismus, teilweise mit massiver Gewalt zu tun haben. Das Problem ist, dass die meisten Männer nicht verstehen, dass die meisten Frauen mit diesem Problem regelmäßig zu tun haben. Teilweise wissen das Männer noch nicht mal über ihre eigene Partnerin. Also es gibt Männer, die uns gegenüber beinhart behaupten, meiner Frau passiert sowas nie. Ich habe jetzt mit der Frau nicht gesprochen, aber ich wage das anzuzweifeln. Und das weiß ich von mir selber. Ich habe irgendwann meine Freundin, jetzt meine Frau, mal gefragt, wie sie sich in der Öffentlichkeit fühlt in Berlin, als wir damals da gelebt haben. Und hat mir plötzlich Geschichten erzählt, dass sie abends einfach den Schlüssel zwischen den Fingern hat, um sich verteidigen zu können. Sie hat mir erzählt, wie Männer sie verfolgt haben und alle möglichen absurden und wirklich schrecklichen, schauerlichen Geschichten, von denen ich aber vorher gar nicht so viel wusste, weil sie, glaube ich, wie auch viele Frauen, die erleben das teilweise so regelmäßig, das lohnt sich fast gar nicht mehr, das jedes Mal dem eigenen Partner zu erzählen. Es ist teilweise auch mit Schutzmechanismen. Da gibt es ja auch Untersuchungen auch von Soziologinnen zu, dass Frauen das teilweise auch einfach für sich selber so ein bisschen runterkochen, weil sie auch sich nicht dauernd immer als irgendwelche Opfer von irgendwelchen Catcalling fühlen wollen und so. Das heißt, selbst intime Partner wissen häufig nicht, was an Sexismus ihren eigenen Freundinnen oder Frauen gegenüber passiert. Und das zu ändern, das ist so wichtig. Und da wirklich diese Offenheit zu entwickeln, von den Frauen zu lernen und dann gemeinsam voranzukommen, das ist der wichtige Lösungsansatz. Ja.
Vincent, dann würde ich sagen, wir bleiben verbündet und kämpferisch.
Das finde ich sehr gut, das passt mir.
Verbündet und kämpferisch. Ich glaube, dieses Gefühl, das können gerade viele von uns ziemlich gut gebrauchen. Dieses Buch, das Vincent Herr gemeinsam mit Martin Speer geschrieben hat, das heißt, wenn die letzte Frau den Raum verlässt, was Männer wirklich über Frauen denken. Das ist im Ullstein Verlag erschienen und kostet 20 Euro. Und da gibt es noch mehr ganz konkrete Tipps drin, wie Männer zu Allies werden können. Und welche Männertypen haben wir ja auch schon kurz angerissen, besonders, ich sag mal, zugänglich für das Thema sind. Gleichberechtigung. Das ist nicht nur ein wichtiges Thema dieser Folge, sondern auch im Leben von Cleo. inklusive Sexleben. Fast 7 Jahre lang hat sie euch hier im Liebestagebuch teilhaben lassen an ihrem Dating- und Sexleben. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Die Beziehung mit Roman, der Umzug nach Berlin, die Trennung von Roman, neue Beziehungen, spannende Dates. Ja, und nach dieser langen Zeit, da hat Cleo ihre Berufung, nämlich über Sex zu reden, quasi zum Beruf gemacht. Und sie hat ein Buch geschrieben. Das heißt Gleichstellung, Sex zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Und über ihr Buch wird Cleo in der übernächsten Folge von Eine Stunde Liebe auch mit Shandy sprechen. Ja, und weil sie jetzt eben neue Wege als Autorin beschreitet, hat sich Cleo dazu entschieden, das Liebestagebuch für euch in dieser Episode final zu schließen. Aber ein allerletztes Mal gibt es jetzt noch Erkenntnisse und Gedanken von Cleo. Und zwar zu den letzten Monaten im Berliner Datingleben.
Ich habe mich sehr viel ausprobiert, ich habe sehr viel Neues gelernt, viele neue Menschen kennengelernt. Aber vor allen Dingen habe ich über mich selbst gelernt, dass ich in meinem Single-Sein zwar sehr viel Spaß und Freude erleben kann, aber dass ich schon so ein Mensch bin, so ein Beziehungsmensch eben, dass ich es total gerne hätte, mit einer Person ein Team zu bilden und dann gleichzeitig auch so nach den gegenseitigen Bedürfnissen auch sexuell offen leben zu können. Also so eine klassische offene Beziehung eben wieder zu finden. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Dating angefangen, um Liebe zu finden und eine romantische Partnerschaft eben. Ja, das ist was sehr Neues für mich. Ich habe bisher meine Partnerschaften immer eher so klassisch kennengelernt. Die Deutschen lernen ja ihre PartnerInnen oft bei der Arbeit kennen oder so beim Feiern in der Bar. Und ich habe halt total Angst davor gehabt, wie das jetzt ist, wenn ich so in mein Datingprofil reinschreibe, dass ich mich eigentlich nach Verbindlichkeit sehne oder dass ich mir eben eine Beziehung vorstellen kann, ob das mein Profil jetzt total unattraktiv macht. Es gibt ja diese ganzen Vorurteile, dass man in Berlin auf jeden Fall gar keine Liebe finden kann, also auf jeden Fall nicht online. Und ich meine, es reicht ja, eine Person zu treffen erstmal. Und ich habe jemanden kennengelernt, auch schon im späten Herbst. Der Mann ist Amerikaner. Deshalb ist das Dating mit ihm auch ja, ein bisschen amerikanischer, als ich das so gewöhnt bin. Also es gibt ja so unterschiedliche Regeln, so erste 3 Dates keinen Sex oder sowas, aber Fummeln und so weiter ist schon erlaubt. Also wir haben das jetzt nicht so explizit gesagt, so wir müssen uns jetzt an diese amerikanische Regel halten, aber wir haben schon gesagt, wie wäre es, wenn wir vielleicht die ersten 4 Dates mal abwarten, bevor wir intimer werden. Das hat dann auch fast funktioniert. Also natürlich ist man sich näher gekommen und wir haben uns auch schon relativ früh geküsst und so. Und dann war es für mich auch ein gutes Zeichen, dass wir auch gar nicht länger warten wollten aufeinander, sondern dass die Lust halt eben auch da war und dass der Wunsch, sich näher zu kommen, intim zu sein. Jedenfalls, ich bin sehr gespannt, was aus dieser Mischung aus irgendwie ja doch Zufall, dass man sich auf so einer App beim Online-Dating findet, aber auch diesem sehr geplanten, langsam, schrittweisen Aufeinander zugehen, weil beide so mit dem, ja, mit dem Ziel daten, auch eine Beziehung zu finden und das im Vorhinein auch so ein bisschen miteinander zu besprechen und zu verhandeln. Was ist dir denn wichtig? Wie willst du denn leben? Monogam oder nicht? Oder ist es dir wichtig, zusammenzuleben? All diese Dinge, die ich vorher gar nicht immer so explizit besprochen habe mit meinen dann Partnern, das steht gerade so ein bisschen im Kontrast zueinander. Also wie kriegt man diese Romantik und diese Gefühle, die man nicht erzwingen kann, überein mit dem, wir haben ja schon eigentlich ein Ziel dabei, während wir uns gerade daten. Und ja, das gilt es dann rauszufinden für mich. Aber an dieser Stelle werde ich einen kleinen Cliffhanger einbauen für alle anderen, weil ich das für mich behalten werde in Zukunft. Denn heute ist das letzte Mal, dass ich ein Liebestagebuch für die Eine Stunde Liebe aufnehme. Es geht auf zu neuen Ufern und ich werde bestimmt in Zukunft auch noch über mein Liebesleben schreiben und sprechen. Und ich danke der Eine Stunde Liebe, dass ich das hier immer so offen und mit so viel Freude und Warmherzigkeit erzählen durfte. Aber was aus mir und dem Amerikaner in Zukunft wird, das bleibt dann mein Geheimnis.
Ist da gerade eine Ära zu Ende gegangen bei Eine Stunde Liebe? ich muss direkt aufpassen, dass ich nicht sentimental werde. Und diese schönen, warmen Worte von Cleo, die kann ich wirklich nur vom ganzen Team zurückgeben. Wirklich vielen, vielen Dank für die aufregenden Geschichten, die spannenden Stories und die vielen, vielen Erkenntnisse im Liebestagebuch. Und Leute, Cleo, die hat ja gerade gesagt, ne, sie wird das mit dem Mann und alles, was jetzt passiert in Sachen Dating und so, das wird sie für sich behalten. Aber ich muss einmal noch mal kurz zurück zum Liebestagebuch vom Valentinstag. Cleo, die hatte gesprochen über ihr Date mit diesem Mann, von dem sie gerade auch erzählt hat, was sie für den Abend des Valentinstags geplant hatte. Nämlich einen Film auf der Berlinale gucken und gemeinsam essen gehen. Ja, und ich war da noch so, ne, habe ich noch gesagt, ich hoffe, das wird einfach ein schöner, schöner Abend. Ja, aber im Liebestagebuch, da wird sie das Ganze ja jetzt nicht mehr auflösen. Aber ich verrate euch jetzt einfach mal ganz sneaky, was sie mir erzählt hat. Nämlich, dass der Abend richtig schön war. Puh, also ich bin froh, dass wir das noch klären konnten. Und wie gesagt, der Rest bleibt Cleos Geheimnis. Ich bin mir aber total sicher, ihr werdet sie auch in Zukunft immer mal wieder hier hören. Das nächste Mal ja auch schon in der übernächsten Folge. Da spricht Cleo mit Shanli über ihr Buch. Und vielen Dank auch nochmal an Vincent Emanuel Herr für die Anregungen und Gedanken zum Ally-Sein als Mann. Ich hoffe, ihr habt auch was mitgenommen. Leute, vielen Dank an euch fürs Zuhören und wie immer Fragen, Rückmeldungen oder Themenwünsche, die schickt sehr gerne an liebe@deutschlandfunknova.de. Ich bin Anke van der Weyer. Habt's gut!
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.